Okay, ihr Lieben, lasst uns anfangen. Mein Beitrag heute Abend heißt, wie ja auch schon angekündigt, Schaltung werden und hat einen Untertitel zur Ontologie und Ästhetik des Flüssigkristallbildschirms. In den letzten Jahren verlagert sich die Aufmerksamkeit in den Bild- und Medienwissenschaften von den rechnergenerierten, aber nach wie vor optisch und für menschliche Neurologien wahrnehmbaren Bildern stärker auf die sogenannten unsichtbaren Bilder. Unsichtbare Bilder werden nicht mehr als für Menschen sichtbare Gebilde ausgefertigt, sondern nur mehr automatisch durch Rechner als algorithmische Datensätze verarbeitet, etwa in der Gesichtserkennung der Überwachungstechnologie. Diese Betrachtungsweise sieht vom optischen Datensatz in Abkehr von aller bildtheoretischen Tradition ab und wendet sich eben dem Rechnungsvorgang zu. Sie entledigt sich damit auch des anthropozentrischen Bildbegriffs und tendenziell überhaupt der privilegierten Denkfigur des Menschen, wie sie jahrhundertelang in aller Ästhetik stets zentral gestellt worden war. Statt mit der Sichtbarkeit, etwa Wahrnehmung und Bewusstsein, und damit den Humanexzeptionalismus, also die außergewöhnliche Stellung des Menschen, oder auch nur Bildinhalte und bildgebende Mittel zentral zu stellen, ist nunmehr der Algorithmus das Eigentliche des Bildes. Damit werden die Bilder endlich frei vom Menschen, aber sie werden auch zugleich und notwendig logifiziert, darin immateriell gesetzt und dabei essentialisiert, das heißt auf ein unsichtbares Eigentliches hinter ihrer bloß sichtbaren Oberfläche reduziert. Ihre spezifischen Materialität aber als optische Gebilde werden sie letztlich entkleidet, die gegenüber dem Algorithmus als nur mehr akzidentieller Nebeneffekt erscheint. Darin wiederholt sich nun nichts anderes als die alte ontologische Fundamentalunterscheidung zwischen dem Relevanten, dem Wesentlichen, Inneren, Intelligiblen, Unsichtbaren und auch Mathematischen einerseits und dem Irrelevanten, Unwesentlichen, Äußerlichen, Sinnlichen und Sichtbaren, dem Technischen andererseits, samt der klaren Abwertung des Letzteren. Also die optischen Bilder sind eigentlich nur Oberflächen. Entscheidend ist der Algorithmus, der dahinter liegt. Das ist der Ansatz. Damit werden mühsam erarbeitete Grundlagen des medienphilosophischen Denkens zugunsten der Rückkehr zu sehr traditionellen Ontologien aufgegeben. Denn diese Spaltung in bloß Sichtbares und dahinterliegendes tiefes Wahres ist uralt. Die Schaltung zum Beispiel als physische Operation digitaler Bilder in ihrer Materialität und Technizität verschwindet erneut hinter der vorgeblichen Immaterialität und Mathematizität des Algorithmus, wie schon lange früher der menschliche Körper hinter der Immaterialität des Geistes. Nur der Geist war philosophisch nobilitiert, der Körper war es nicht. Dagegen aber ist polemisch an Friedrich Kittlers altes Diktum zu erinnern: Es gibt keine Software. Gibt es hier einen Weg, einerseits den Anthropozentrismus des alten Bildbegriffs abzufangen und andererseits den Rückfall in den ontologischen Dualismus mit dem Privileg auf dem Unsichtbaren und Dauerhaften gegenüber dem Sichtbaren, Oberflächlichen und Vergänglichen zu verhindern? Um einen solchen Versuch geht es mir im Folgenden. Es geht um das Festhalten einer medienwissenschaftlichen Ontologie auf nur einer einzigen Ebene, die diese Unterscheidung also nicht trifft, und damit am Irrelevanten, Äußerlichen und Sinnlichen und an den Materialitäten verschiedener Art. Deshalb beharrt der Ansatz des Schaltbildes, wie ich ihn hier vorstellen möchte, auf der technisch-sinnlich immer schon verschränkten Materialität, auf den optischen, technoästhetischen Qualitäten der Datensätze und der Schnittstellen, das heißt der Kopplungsfunktionen digitaler Bilder, zwischen technischen und biologischen Körpern und Funktionen in einem, wie wir in Weimar sagen, anthropomedialen Gefüge oder Zusammenhang. Dabei gelangt für heute Abend insbesondere und exemplarisch die epochale, aber bislang weitgehend undiskutierte Durchsetzung des Flüssigkristallbildschirms in den Blick, die sich historisch zwischen 2003 und 2010 vollzogen hat. Mit ihr wandelt sich nämlich die technologische Basis des digitalen Bildes vollkommen vom klassischen Röhrenbild, das immerhin schon an- und abschaltbar war, hence the name, und mit Hilfe von Schaltern und Schaltoperationen verarbeitet werden konnte, zu einem Bild, das selbst eine Konstellation von Schaltern und Schaltfunktionen ist, das also seinerseits Schaltung wird. Und nirgends kann dieser Übergang zwischen zwei grundlegend verschiedenen Bildschirmtechnologien, dem klassischen Röhrenbild und dem Flüssigkristallbildschirm, besser beobachtet werden als anhand des Fernsehens. Hier zeigen sich deutlich sowohl die ästhetischen Konsequenzen als auch weittragende ontologische Implikationen, die die digitale Existenzweise massiv betreffen. Um zu bemerken, was sich beim Übergang vom Röhrenbildschirm des klassischen und modernen Fernsehens zum Flüssigkristallbildschirm des postdigitalen Fernsehens so dramatisch ändert, müssen wir noch einmal rekapitulieren, was ein Röhrenbildschirm eigentlich ist oder war. Beginnen wir also nochmal ganz von vorne. Sie erinnern sich an die Fernsehgeräte Ihrer Großeltern. Damit Bilder auf der Oberfläche dieser Bildschirme durchlaufen können, müssen zwei eigentlich triviale, aber folgenreiche Bedingungen erfüllt sein. Das Fernsehgerät muss nämlich auf zweierlei Weise mit der Welt außerhalb des Fernsehkastens verbunden werden. Und zwar erstens mit dem elektrischen Stromnetz und zweitens mit der Ausstrahlung oder Übertragung der elektromagnetischen Signale. Noch heute verbinden sich Computer- und Telefonbilder mit dem Stromnetz und dem Datennetz, sofern die Geräte aufgeladen werden müssen und online sind. Beide Ströme umspannen spätestens seit der Mitte des 20. Jahrhunderts mit dem Ausbau der Strom- und der Funknetze die gesamte Erde und greifen zum Teil, man denke an die Satelliten, die inzwischen einen eigenen Gürtel um die Erde gelegt haben, sogar über sie hinaus. Sie bilden, also nicht die Satelliten, sondern diese beiden Ströme, der elektrische Strom und der Signalstrom, die primäre technische Umwelt, das Milieu oder die Mediasphäre des Fernsehens. Sie, diese beiden Ströme, gehen schließlich mehrfach umgeformt und gesteuert durch das Fernsehbild technisch hindurch und bringen es dabei zusammen erst hervor. Bevor es irgendetwas anderes verzeichnet oder gar abbildet, verzeichnet das Fernsehen diese beiden Ströme, denen es sich verdankt, die durch das Bild hindurchgehen und mit der Welt außerhalb des Fernsehens verbinden. Alle sichtbaren und erkennbaren Bilder, die das Fernsehen dann seinerseits in Umlauf setzen wird, sind Konversionen und Komplikationen dieser beiden Ströme, die immer schon da sind und in die das Fernsehen sich einschaltet. Wenn man es anschaltet. Technikgeschichtlich ist die Bildröhre im Übrigen tatsächlich zunächst ein elektrographisches Gerät. Sie dient zur Sichtbarmachung, zur optischen Verzeichnung und Vermessung elektrischer Ströme und Signale, vergleichbar einem Oszillographen oder einem Radarbildschirm. Das Fernsehbild ist also Teil des Strom- und Signalumlaufs zum einen, sein Produkt zum anderen und seine Verzeichnung zum dritten. Es zeigt den Signalstrom an, dem es sich verdankt und dessen Teil es ist, von dem es sich also nicht so sehr scharf unterscheidet, sondern aus dem es sich erhebt und mit dem es sich verkoppelt. Wir nennen dieses Verhalten des Fernsehens hier zunächst, ohne den Begriff genauer zu diskutieren, ontografisch. In diesem Sinne ontografisch ist also nicht nur das Geschehen im Innern und auf der Oberfläche der Bildröhre, sondern erst recht die Funktion, die das Fernsehbild in seinem sehr viel weiteren, weltumspannenden und weltbildenden Kontext hat, in seiner elektrographischen Mediasphäre, in die es sich einschaltet, wenn man es einschaltet. Ein schließlich eingeschaltetes und arbeitendes Gerät lässt die Einschreibung oder Einzeichnung eines oder sogar mehrerer dieser Signalflüsse auf dem Bildschirm zu und leistet ihre Konversion in für uns sichtbare optische Datensätze und Bilder, die Erzeugung nunmehr an- und ausgewählter, bestimmter Bilder nach den Anweisungen der Signale. Mit dem Einschalten ist aber die Umformung des Elektromagnetischen ins Optische noch nicht abschließend vollzogen, sondern sie hat erst begonnen. Diese Umformung geschieht nämlich in der Bildröhre des klassischen Röhrenfernsehens, einmal in Betrieb gesetzt, unaufhörlich weiter und wiederholt sich immer wieder, solange das Gerät eingeschaltet bleibt, 50 Mal in der Sekunde, eigentlich sogar 100 Mal. Die elektromagnetischen Signale werden nach dem Einschalten zwar in die Bildröhre eingelassen und liegen nun dort vor, in gewisser Weise manifest, aber sie sind und sie ergeben als solche noch kein für menschliche Beobachter und Zuschauerinnen wahrnehmbares und in diesem Sinn greifbares Bild, weil wir elektromagnetische Signale nicht sehen können. Insofern bleiben sie noch immer latent, noch ausstehend. Erst wenn sie auf der Innenfläche der Bildschirmröhre auftreffen und die dort aufgetragenen elektrosensitiven Punkte die Pixel zum Aufleuchten bringen, dann erscheinen sie. In gewisser Weise wird das Fernsehbild sogar niemals manifest. Das Fernsehbild besteht oder manifestiert sich nämlich ausschließlich darin, gezeichnet oder geschrieben zu werden, ohne jemals vollständig und vorhanden zu sein. 50 Mal in der Sekunde, genauer genommen sogar 100 Mal, schwenkt der Kathodenstrahl die Innenseite des Bildschirms von links oben nach rechts unten ab, Zeile für Zeile und Punkt für Punkt, und bringt dabei die Pixel auf der Innenseite der Glasröhre zum Aufleuchten, die nach der Berührung durch den Strahl jedoch alsbald wieder verlöschen, bis der Strahl erneut und ein nächstes Mal vorbeizieht. Das Bild ähnelt deshalb mehr dem Prozess des Schreibens in seinem Vollzug als einem traditionellen Bild. Die Schrift des Fernsehbildes besteht wie eine Geisterschrift, nur im Moment ihres Geschriebenwerdens. Sie verblasst sofort wieder, sobald sie geschrieben worden ist. Sie verschwindet unausgesetzt und im selben Maß, in dem sie geschrieben wird. Nichts bleibt. Insofern ist das Fernsehbild ein dauerndes Zeichnen und Verschwinden. Seine Art zu sein ist ein fortlaufendes Gezeichnet oder Verzeichnet werden. Die elektromagnetischen Signale des Kathodenstrahls enthalten dabei keinerlei Bildinformation. Sie stellen nichts dar, sondern erteilen lediglich die Anweisung an die individuellen Pixel, aufzuleuchten oder nicht aufzuleuchten. Das klassische Röhrenbild ist also kein Bild im herkömmlichen Sinn. Es macht am Ende etwas sichtbar für uns, aber es zeichnet nichts auf und hält nichts fest. Da es selbst, anders als alle anderen Bilder, auch anders als fotografische und kinematografische Bilder, die ja immerhin als feste Bildkader auf dem Zelluloidstreifen existieren im traditionellen Fall, auch dann, wenn sie gerade nicht im Album angeschaut werden oder durch den Projektor laufen, die also wieder und wieder gezeigt werden können, im Gegensatz zu ihnen bewahrt das Fernsehen nichts. Und deshalb kann man es auch zunächst nicht bewahren, man kann es nicht besitzen und nicht transportieren. Also das Fernsehbild ist sozusagen Transport, aber es ist selbst nicht transportfähig. Ein einmal gesehenes Bild können Sie nicht einstecken und jemand anders zeigen. Und auch für diese Art zu sein des Röhrenbildes verwenden wir den oben bereits benutzten Begriff des ontografischen. Das Fernsehbild ist ontografisch, insofern es ausschließlich darin besteht, in einem Verlauf gezeichnet zu werden. Das televisive Bild ist keine fertige Grafik, keine Schrift und kein Verzeichnis, sondern ein Schreiben und ein Verzeichnis. Ein Verzeichnen. Das Fernsehbild ist kein Bild im strengen Sinn, sondern ein unendlicher Strom elektromagnetischer Signale ohne jeden Bestand, die an der Oberfläche des Bildschirms jedes Mal genau jetzt gerade dabei sind, sich aus der elektromagnetischen Latenz in die optische Manifestiertheit zu erheben. Die Bilder als solche manifestieren sich erst im menschlichen Sehapparat. Und deshalb sind sie anthropomedial. Aber sie werden von uns beim Wahrnehmen natürlich auf dem Bildschirm lokalisiert, sozusagen wieder externalisiert. Nun besteht die Welt natürlich nicht nur aus elektromagnetischen Signalen und elektrischen Strömen, die das Fernsehen konfiguriert, registriert und manifestiert optisch. Einmal eingeschaltet ist das Fernsehen deshalb nicht mehr nur Teil seiner primären Mediasphäre, über die wir eben gesprochen haben, also der elektrischen und elektromagnetischen und elektrografisch als optisches verzeichneten Welt der Ströme und Signale, sondern auch überhaupt der für uns sichtbaren und hörbaren Welt, als deren Teil es erscheint und mit der es sich verkoppelt, sobald sich Bilder und Töne auf dem Bildschirm, also eigentlich in unserer Neurologie, aber projiziert auf den Bildschirm, und im Lautsprecher manifestieren. Es ist nach seinem Einschalten mit der sichtbaren und hörbaren Welt verschaltet durch einen Signal- und Ereignisfluss mit der Welt, nicht nur der elektrischen Ströme und der elektromagnetischen Signale kontinuierlich verbunden, sondern mit der Gesamtheit der sichtbaren und hörbaren, ja der für uns überhaupt vorstellbaren und erkennbaren, wissbaren Welt insgesamt. Wie es beim Einschalten in den latenten Signalfluss eintritt, sich also in ihn einschaltet, so ist es auch bei dem, was es zu sehen gibt. Das Fernsehen ist von der Welt, die es zeigt, nicht durch eine semantische Ebene oder einen semiotischen Abgrund getrennt, wie das Zeichen vom Bezeichneten, sondern lediglich durch einen eher seitlichen Abstand, nach Maß, Grad und Modalität. Anhand des Röhrenbildschirms, nun lassen sich, aber das führe ich heute Abend nicht eigens aus, alle Bestimmungsstücke dessen, was Fernsehen ist und ausmacht, begründen. Der Grundcharakter des Schaltbilds als ontografisches Medium und der ontografische Seinsmodus, den das Fernsehen dann auch seiner Welt einträgt, ergeben sich aus der Funktionsweise des klassischen Röhrenfernsehens. Dasselbe gilt für seine verschränkte und relational-operative Anthropologie, also sein Entstehen in der menschlichen Neurologie, seine Verankerung in der menschlichen Neurologie, die wir im Anschluss an McLuhans Konzept des kalten Mediums als anthropomediale Relation beschreiben können. Sie erinnern sich, kalte Medien, aber ich komme gleich nochmal an einer späteren Stelle darauf zurück. Der grundlegende Live-Charakter, es geschieht je jetzt, die daraus erwachsende Serialität und der Flow entstehen ebenfalls unter den technischen Bedingungen der Kathodenstrahlröhre. Auch wenn das Schaltbild seit seiner Entstehung und Einführung nie stabil geblieben ist, zum Beispiel als technisches Dispositiv in unausgesetztem Wandel sich befunden hat und weiter befindet, auch nicht in seinen apparativen und dispositiven Aufbauten je stabil war, so hat doch das Röhrenbild, so lässt sich argumentieren, dem Medium seine Grundoperativität verliehen und aufgeprägt. Dann aber hat im Zuge der technischen Entwicklung eine ganze Reihe an Erweiterungen und Steigerungen, an Intensivierungen und Umkehrungen das Schaltbild erfasst. Elektronische Bildaufzeichnung in Video und Instant Replay. Die Globalisierung des Mediums im Mondflug und seine Auffächerung durch die Remote Control, die Fernbedienung zum Beispiel, haben das Schaltbild schon in den 60er Jahren so sehr zu etwas anderem gemacht, als es vorher war, dass wir in diesen tiefgehenden und ineinandergreifenden Transformationen die instabile Beschaffenheit und veränderungsoffene Seinsweise des Mediums auch als Apparatur erkennen können. Gene Youngblood hat schon in den 70er Jahren, genauer gesagt 1970, die Auffassung vertreten, dass die Ausdehnung des Mediums über seine Grenzen hinaus ein Grundzug des Fernsehens sei. Er begriff das Fernsehen als eine Ausdehnungsbewegung, nämlich als Erweiterung des Kinos, als Expanded Cinema, so auch der Titel seines Buches. Diese Ausdehnungsbewegung führt das Fernsehen aber dann auch über sich selbst noch hinaus, wenn es, so Youngblood 1970, etwa durch das Video in Galerien und andere Kunsträume, zugleich in den sozialen und politischen Aktivismus und in den Heimgebrauch als Ergänzung und Wiederholung des Fernsehens beiträgt. Die Bewegung der Selbstüberschreitung des schaltbaren Bildes ist dann das Fernsehen in seiner evolutiven Entwicklung. Schaltbildlichkeit, Ontografie, Live- und Seriencharakter und die eigentümliche Anthropologie des Fernsehens entwickeln sich jedenfalls genau als Gegenteil dessen, was über das Verschwinden des Fernsehens gesagt wird, massiv fort. Sie weiten sich aus und nehmen an Komplexität zu. Sie erfassen weite Teile der Bildzirkulation, auch wenn sie nicht mehr über Röhrenbilder und die Verbreitung terrestrisch durch Rundfunk erfolgt. Die Vielzahl der digitalen Bilder und Bildzirkulation ist immer noch, unbeschadet ihrer technischen Evolution und ihrer zweiten Digitalisierung, ontografisches Schaltbild und also Fernsehen. Oft und vielleicht überwiegend handelt es sich auch dann um eine stark erweiterte und gesteigerte Art Fernsehen, wenn seine Nutzer und Nutzerinnen ihre Tätigkeit beim Streamen etwa von Nachrichten oder Ereignissen, beim Binging von Serien auf Plattformen oder beim Nutzen von YouTube-Videos und Instagrams nicht einmal mehr als Fernsehen beschreiben können. Dies gilt in Übereinstimmung mit seinen Grundbedingtheiten, also mit seinen ontografischen Qualitäten und seiner Basis als Schaltbild. Seine Schaltbarkeit hat sich dramatisch ausgeweitet und die Ontografie als Seinsmodus bestimmt noch die Dynamik, die das Fernsehen selbst in seiner nicht sistierbaren Veränderlichkeit, seiner fundamentalen Diachronie und geringen Gegenstandsfestigkeit vorstellt. Nur im Zuge seines Vollzugs gibt es Fernsehen. Das gilt elementar, ich hoffe, das gezeigt zu haben, für die Schrift des Kathodenstrahls, aber es gilt auch für die diachrone, also historische Entwicklung im Großen. Fernsehen lässt sich vom elementaren technischen Bild bis zu seiner großmaßstablichen Evolution als Massenmedium nicht festschreiben. Es ist nie das und nie da, wo es ist und was es ist. Und das alles können wir aus der Kathodenstrahlröhre ableiten. Aber in einem ersten Anlauf in den 90er Jahren und dann im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre verschafft sich das Fernsehen einen zweiten Bildschirm, einen Second Screen nach seinem ersten, nämlich den Flüssigkristallbildschirm oder LCD, Liquid Crystal Display, der nun völlig anders funktioniert als das Röhrenbild. Erste LCDs kamen zu Beginn der 70er Jahre für Digitaluhren und Taschenrechneranzeigen sowie für Fernbedienungen und dies zuerst auf. Da konnten Sie auf Ihrer Fernbedienung sehen, was Sie eingeschaltet haben. Zu Beginn der 2000er Jahre setzten sie sich dann schnell als Computermonitore durch und ab 2003 auch als Fernsehbildschirme. Seit 2010, also 2003 übrigens, wurden noch mehr Fernsehbildschirme hergestellt als Computermonitore. Man höre und staune. Seit 2010 werden in Fernsehgeräte fast ausschließlich Flüssigkristallbildschirme eingebaut. LCDs nun sind flach gebaut, hochauflösend und trennscharf und nahezu beliebig vergrößerbar und verkleinerbar. Bei LCDs entfällt die zwingende Folge des Aufleuchtens der Bildpixel in der Reihung ihrer Anordnung in den Zeilen. Also der Kathodenstrahl, der schreibt linear, das ist für den LCD nicht notwendig. Statt der Pixel sind hier Bildzellen am Werk, die sich zugriffsfrei, also außerhalb jeder festen Reihenfolge, adressieren lassen. Aber sie werden gar nicht mehr in derselben Weise aktiviert, das heißt zum Leuchten gebracht. Anders als die traditionellen Pixel des Röhrenbildes leuchten sie überhaupt nicht mehr, wenn sie berührt oder adressiert werden. Die Bildzellen sind vielmehr selbst Schalter. Sie lassen nämlich Licht hindurch oder nicht. Die Zellen sind mit einem Flüssigkristall gefüllt. In Kristallen bildet die molekulare Struktur eine dreidimensionale Gitterform aus. Flüssigkristalle zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Aufbau dieses Gitters verändern können. Das Gitter kann zum Beispiel um 90 Grad gedreht werden, sodass das Gitter einmal aufrecht, einmal waagerecht steht. Dieser Wechsel nun kann durch einen elektrischen Impuls ausgelöst werden. Die Zelle kann also geschaltet werden, wenn ein Stromsignal sie erreicht. Solche Impulse erreichen die Zellen nun in freiem Zugriff an beliebig ansteuerbaren Stellen in der Bildfläche, also diskontinuierlich. Das Licht aber, das durch die einzelne Flüssigkristallzelle an je ihrer Stelle in der Bildfläche unabhängig von der Reihenfolge in Anordnung in Zeilen und Spalten, das werde ich noch 2-3 Mal sagen, dringt, dieses Licht kann so polarisiert werden. Einmal dringen nur waagerechte, einmal nur senkrecht verlaufende Segmente der Lichtwellen hindurch. Zudem ist es möglich, durch Variationen der Stromstärke oder durch die Dauer des Schaltsignals Zwischenstellungen zu erzielen, vergleichbar den Lamellenstellungen einer Jalousie. Das kennen Sie, wenn Sie so eine elektrische, altmodische Jalousie haben. Die ist ja auch an oder aus, aber Sie können durch ganz kurzes Betätigen auch Viertelstellungen und sowas erreichen. Insofern ist das LCD-Bild auch kein vollständig digitales Bild, weil bei seiner Erzeugung die Variation der Stromstärke bzw. der Dauer des Auslöserimpulses, also eine analoge Größe, unverändert eine Rolle spielen kann. Legt man nun, wie das im Flüssigkristallbildschirm tatsächlich geschieht, zwei solcher Kristalle hintereinander, wie zwei folienartig angeordnete Jalousien, nämlich eine mit senkrechten und eine mit waagerechten Lamellen, dann können ganze Lichtwellen oder Lichtimpulse auch vollständig am Durchdringen gehindert, also ausgeschaltet werden. Jedenfalls nahezu, LCD-Bildschirme sind niemals vollständig schwarz, wenn sie in Betrieb sind. Eine folienartige Schichtung oder Staffelung zweier Bildebenen prägt nun also die technische Beschaffenheit des Bildes. Jeder der für das menschliche Auge wahrnehmbaren Bild- oder Lichtpunkte besteht zudem aus drei Kammern, je eine für die Grundfarben des Bildes. Das Licht selbst, und das ist auch neu, entspringt aber nicht den Flüssigkristallkammern selbst, die leuchten nicht, sie schalten nur. Das Licht entspringt einer hinter dieser doppelten Anordnung wie eine weitere Folie oder wie das Fenster hinter der Jalousie montierte Lichtfläche, meist ein LED-Display, das in der Zeit wie in der Fläche durchgehend leuchtet, wie eine Lampe, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Das Zusammenspiel der beiden Gitterschichten bestimmt, wie viel Licht von welcher farbigen Kammer hindurchgelassen wird und sich auf der äußersten Schicht der Anordnung, auf dem berührbaren eigentlichen Bildschirm, abzeichnet. Aus dem solchermaßen geschalteten Bildzellen entsteht das für das menschliche Auge schließlich wahrnehmbare Bild. Dies alles ist ein tiefer Eingriff in die Beschaffenheit des Fernsehbildes. Es ist jetzt eine Anordnung aus Schaltern. Das Bild ist jetzt kein Objekt mehr, das geschaltet wird, sondern es besteht aus Schaltern. Beim Röhrenbild konnten wir das flüchtige Bild von den Schaltungen, den Schreibvorgang von seiner Steuerung und Unterbrechung noch operativ unterscheiden. Nunmehr aber verdankt sich das ganze Bild einer komplexen Schaltung. Diskontinuierliches Schreiben oder Zeichnen des Bildes und Schalten des Bildes fallen technisch zusammen. Das Bild besteht nicht mehr in einem linear durchfließenden Prozess, in den dann per Schaltung Eingriffe möglich werden, wie Unterbrechungen, Einfügung oder Rückwendung. Vielmehr besteht es selbst in einer Konstellation von Schaltoperationen, die ständig verändert wird und darin in der Folge der Veränderung eine Abfolgeausbildung ausbildet, die für das menschliche Auge als Veränderung auf dem Bildschirm und mithin als Bewegung und letztlich als Zeit sichtbar wird. Die Einlagerung des Schaltens in das Bild selbst, in die Bildebene, kommt im Übrigen auch in der technischen Bezeichnung In-Plane Switching zum Ausdruck, die für eins der wichtigsten Patente auf dem Weg zum Flüssigkristallbildschirm amtlich verwendet wurde. Mit der neuen Technologie erwirbt der Fernsehbildschirm nun drei ganz neue, zunächst ganz äußerliche makroskopische Eigenschaften. Erstens wird er ganz flach, wo er als Röhrenbildschirm erstens stets gewölbt sein musste, Sie erinnern sich daran. Eigentlich ist das ja ein Kugelsegment, der Bildschirm, und zwar aus technischen Gründen. Und zweitens an einen in etwa würfelförmigen Kasten ein tiefraumgreifendes Objekt gebunden war. Oberflächenbild und Trägergerät verschmelzen nun nahezu zu einer einzigen Ebene. Zweitens werden die Bildschirme nun in allen beliebigen Größen herstellbar und sind in ihren Dimensionen nahezu beliebig steigerbar und reduzierbar. Also Bildschirme, Röhrenbildschirme ab einer gewissen Größe wären natürlich realisierbar gewesen, waren aber nicht handelbar. Die hätten also dann metertiefe Kästen gebraucht für die Kathodenstrahlröhre, die ja eine gewisse Entfernung braucht, damit sie den Bildschirm abschwenken kann. Und drittens und in Abhängigkeit von diesen beiden Wandlungen nimmt die Zahl der Bildschirme in einem ungeheuren Maße zu. Wir können, um das Zusammenwirken dieser drei Faktoren zu beschreiben, eine geradezu beliebige, aber bezeichnende Situation zum Ausgangspunkt nehmen. Selbstverständlich setze ich hinzu, die ich selbst erlebt habe. Über der etwa 30 Meter langen Bar des Hyatt Hotels in Chicago hängen, einer unmittelbar neben dem anderen in einer ununterbrochenen Kette, Dutzende von Flachbildschirmen. Auch über den etwa 20 Tischen im weiten Raum vor der Bar hängen solche Bildschirme, die sind rechteckig, die Tische, je ein Bildschirm schaut zu jeder der beiden Längsseiten des Tisches herunter. In der weitläufigen und mehrfach geschosshohen Lobby, auf deren Galerie sich diese Bar befindet, sind weitere Geräte verteilt. Auf allen der über 50, möglicherweise an die 100 großen Bildschirme ist ununterbrochen laufendes Fernsehprogramm zu sehen. Und zwar auf allen ausnahmslos synchron dasselbe Programm, überwiegend Sportübertragungen und gelegentlich Nachrichtensendungen. Wir befinden uns in einem Innenraum, nämlich in dieser riesigen Lobby des Hyatt Chicago. Ein Raum, der durch seine Weite und Transparenz und durch bestimmte Accessoires wie riesige Pflanzen oder einen Wasserfall, ähnlich wie Shopping-Malls oder Flughafengebäude, einen Außenraum nachahmt. Dieser nach außen gekehrte Aufenthaltsraum jedoch trägt uns zugleich ein in eine Bildschirmumwelt. Wir werden umgeben, ja massiv eingehüllt vom Fernsehen, in einem Milieu des großformatigen, vielteiligen und komplett synchronen Schaltbildes. Auch wenn wir weiterhin Hotelgäste und Barbesucherinnen sind und uns wie solche verhalten, sind wir, ob wir wollen oder nicht, darin zugleich Zuschauerinnen und sogar Agentinnen des Fernsehens. Fernsehen, so schreibt Anna McCarthy in ihrem Buch über Ambient Television, migriert und zeigt sich dabei, wie alle Migrierenden, hoch anpassungsfähig an wechselnde Umwelten und Habitate, auch jenseits der Wohnung. Dabei greift oft eine Vervielfachung. Es sind oft zahlreiche, ganz gleichartige Bildschirme, bis hin zu ganzen Videowänden in Diskotheken, Bars, was weiß ich. Oder wie im Chicago Hyatt, Bändern aus Einzelbildschirmen, die in den Bars und Malls, in den Versammlungsräumen und anderswo auftauchen. Daneben jedoch zeigt sich das Fernsehen auch, so weiter McCarthy, technologisch höchst vielgestaltig, indem es die verschiedensten Bildquellen, etwa Direktempfang, bis vor kurzem auch Video- und DVD-Abspiel, heute Plattformzugang, und Bildschirme aller Formate und technischer Funktionsweise sowie aller möglichen Designformen miteinander verbindet. Und hinzu kommen die vielfältigen Verbreitungstechnologien, neben dem terrestrischen Antennensignal auch den Kabel- und Satellitenempfang und heute den über das Internet, die das Fernsehen je nach ihrer Verfügbarkeit an einem oder einem anderen Ort in Anspruch nehmen kann, ohne sich auf eine einzige Technologie festzulegen. Es führt sie vielmehr, so immer noch Anna McCarthy, zu einer Mischung, einem Blend zusammen. Das Mischen aber vollzieht sich beim Fernsehen noch stets durch das Schalten, das Zusammenschalten und Verschalten. Damit wird das Fernsehen des Ambient Television zu einer neuen Art Schaltbild, das nicht mehr als ein bestimmtes einzelnes Bildexemplar auftritt oder als eine spezielle Bildgebungs- oder Verbreitungstechnik fungiert, wie Röhrenbild oder Rundfunk. Das einzelne, aktuell verzeichnete Bildschirmbild steht immer in Beziehung zu den Bildern auf anderen, zweiten Bildschirmen, auf die es verweist, die es wiederholt, in denen es sich spiegelt, die es ausschließt, von denen es sich absetzt und die es an das Bild übergibt. Und dieser Gedanke, den hat Markus Stauf in wunderbarer Weise in seinem Beitrag über Second Screens entfaltet und ich habe ihn dort hergenommen. Damit geschieht zweierlei. Zum einen wächst das Fernsehen zu einem mehr oder weniger vollständigen Habitat, einer unentrinnbaren Lebensbedingung, zu dem Umraum, in dem wir und nicht nur wir leben, heran. Wir haben dieses ubiquitäre Moment schon bei der primären Mediasphäre des Fernsehens, der elektromagnetischen und elektrischen Umwelt, angetroffen. Nun wird daraus, die Ströme sind ja unsichtbar und unfühlbar, nun aber wird daraus eine großmaßstablich und dingförmig in Geräten auskristallisierte Umwelt der Bildschirme. Zum Zweiten jedoch verschränkt das Fernsehen, indem es als technisches Gerät überall auftaucht und seine Bilder zeigt, voneinander verschiedene Habitaträume, die vorher getrennt waren und verschiedene Verhaltensweisen erforderten, beziehungsweise aus ihnen hervorgingen, zu einem Mischmilieu, eben dem Fernsehen. Dabei bilden die Habitate durchaus binnendifferenzierte und flexible Verhaltensregime aus, die sich unterscheiden wie etwa das Regime des Haushalts von dem des Außenarbeitsplatzes, des Seminarraums oder der echten Öffentlichkeit. Gasthäuser, Fabriken, Theater, Wohnzimmer wenden sich an völlig verschiedene Verhaltens- und Existenzweisen, produzieren sie und werden von ihnen reproduziert. Durch uns als jeweils einzelne Individuen gehen sie gleichermaßen hindurch. Aber sie sind normalerweise an bestimmte Medien und Praktiken und mediale Habitate gebunden. Das Schaltbild als Flachbildschirm jedoch durchzieht mithilfe der Second Screens, nicht nur in den ganz großen Formaten, sondern auch in den ganz kleinen, und als Ambient Television all diese Habitate gleichermaßen und kreuzt sie miteinander, eingeschlossen die sogenannten neuen Bildmilieus der sozialen Medien und der Plattformen und verschneidet sie zu einem Gesamtmilieu. Das Milieu des Bildschirms lässt nun nicht mehr einzelne privilegierte Verhaltensweisen und Existenzformen wie das Wohnzimmer der Kleinfamilie zu Groß- und Generalordnungen auswachsen, wie das in der klassischen Zeit des Fernsehens war, sondern beschränkt sie je punktuell oder spezifisch auf einen bestimmten Verhaltensbereich. Allerdings erhalten sie alle eine sichtbare oder unsichtbare Marke, die sie als jeweils eine unter vielen anderen ausweisen, genau wie das Fernsehen selbst als ausgeflackte Bildinstitution im traditionellen Sinn, ich gucke ARD oder RTL, als eins unter vielen anderen Formen und Orten des Fernsehens, als komplexe Verschränkung von Bildschirmen auftritt. Nochmal mit Gruß an Markus Stauff. Fernsehen, so ließe sich also sagen, findet zunehmend auf mehreren einander in Sicht und Reichweite angeordneten Bildschirmen statt und verschmilzt schließlich pervasiv mit seiner Umwelt. Der Bildschirm selbst als bloßer Bildträger und als Oberfläche setzt sich an die Stelle des Bildes mit seiner Raum- und Verweisungstiefe. Das ausufernde, exzessive oder wuchernde Wachstum der Bildschirmpräsenz ist dabei mit einem Wegfall der Bedeutungsebene zugunsten der Intensitätsebene und der Transformationsbewegung der Bilder verbunden. Dabei, so weiter, wird sogar die Zweidimensionalität des Bildes transformiert. Dies geht weit über reine Größenverhältnisse hinaus. Einerseits nun, das haben wir schon gesagt, gehen die Bildschirme ganz flach geworden, ihrer eigenen raumgreifenden Dinghaftigkeit, diese Würfel im Wohnzimmer, verlustig, ihres Möbelcharakters. Sie können nicht mehr als Relation von Ding und Raum begriffen werden. Sie werden vielmehr Teil der Wand im Großen oder Teil der Körperoberfläche im ganz Kleinen. Oder gleich selbst Wand oder Haut, reine Oberfläche. Zugleich aber und in ihrer Vielzahl spannen sie selbst einen dreidimensionalen Raum auf, wie Wände das eben tun und wie auch die Haut das eben, da sie ja plastisch ist, faltbar, wenn Sie so wollen, eben tun, in den sie dann hineinschauen. Also die Bildschirme schauen in den Raum, den sie großmaßstablich aufmachen, wie in dieser Bar, selbst hinein. Und auch die Geräte, die wir auf der Haut tragen, über die Sensorik zum Beispiel, die sich oft damit verbindet, können hineinschauen in den Raum, den sie selbst aufspannen. Das gilt besonders dann, wenn sie tatsächlich wie Wände im rechten Winkel zueinander angeordnet sind oder eben als Bildschirme mit Sensoren auf der Körperoberfläche residieren. Waren die klassischen Bildschirme, in gewisser Weise cum grano salis gilt das natürlich auch für das, was wir in der Hand haben, waren die klassischen Bildschirme nach außen gewölbt, sind es die massierten Flachbildschirme dann nach innen sozusagen. Der Bildschirm hat sich vom konvexen Ausgriff in den Raum zur konkaven Einhüllung gewandelt. Zugleich aber transformiert das Schaltbild dabei diesen dreidimensionalen Raum, der sich dem gebauten oder gelebten Raum anschmiegt und selbst wie ein gebauter Raum wirkt oder ein gelebter. Flachbildschirme projizieren nun andere und vorzugsweise weiter skalierte Räume in ihre Lage hinein. Übertragungsbilder aus Stadien, Studios, Straßen oder auch eben Mikrobilder aus dem Inneren. Es entsteht ein dimensional gemischter Raum als Amalgam des Hier und des Anderswo. In ihn nun setzt das Fernsehen auch seine Benutzerinnen hinein, die dennoch zugleich etwa wartende Supermarktkundinnen, Barbesucherinnen, Studierende oder Gelangweilte sind. Sie sind doppelt verräumlicht, mindestens. Sie bewegen sich in zwei oder mehr Handlungsbereichen zugleich. Und genau in diesem zugleich besitzt das Fernsehen der multiplen Second Screens eine spezifische Dimension seiner Handlungsmacht. Sie besteht eben genau und in den höchst differenten und vielgestaltigen Möglichkeiten, beide oder mehr amalgamierte Milieus aufeinander zu beziehen und dadurch neue, komplexe und widersprüchliche Verhaltenskonglomerate anzufordern und zu ermöglichen, wie den individuellen Rechnerbildschirm im Vortragssaal, das Handy-Display am Restauranttisch und so weiter. Jede der realisierten Amalgamierungen durch Second Screens gibt sich als zwingend, als fast natürlich aus, wie der Flachbildschirm über der Theke. Aber damit wird natürlich verstellt und verborgen, dass die hochflexiblen Amalgamierungen allesamt kontingent sind, das heißt, dass sie auch anders sein könnten, dass alles auch ganz anders aussehen, dass die Verbindung je auch ganz anders beschaffen sein könnte. Das alles aber betrifft, ich habe es schon angedeutet, nicht nur die Makroebene der großen oder mehr oder weniger ortsfesten Bildschirme und Bildschirmumgebung, wieder das Bild der Bar. Es setzt sich aber fort, auch auf der Mesoebene der kleinen und sehr kleinen, der pervasiven und der vor allem beweglichen Bildschirme. Auch sie sind ausschließlich über Flüssigkristalltechnologie realisierbar geworden. Die Mesoebene der portablen und überdies multifunktionalen Mini-LCDs, etwa in Handys und Tablets, die erstens nicht ortsgebunden, zweitens körpernah tragbar und handelbar und drittens Internet- und bisweilen sogar satellitenfähig sind, wird oft in Anspruch genommen, um das Zeitalter der Posttelevision zu markieren. Der Ausdruck ist nicht schlecht, denn er enthält beides zugleich, das Fortdauern und die Ablösung des Fernsehens. Denn das Zeitalter tragbarer, im Raum versetzbarer Bildschirme hat schon längst mit der Analogröhre begonnen, nämlich präzise mit Richard Seppers legendärem Designerentwurf des ersten Fernsehportables 1962. Und die zumindest technikgenealogische Verwandtschaft oder gar Abkunft all der kleinen portablen Displays von Fernsehen kann schon daran abgelesen werden, dass die ersten industriell gefertigten marktfähigen LCDs, ich sagte es schon, überhaupt in Fernbedienungen für Fernsehgeräte eingebaut wurden. Pervasive Mikrobildschirme als handgroße oder handgelenk getragene Geräte und Anzeigen verdanken ihre Mobilität im Übrigen je anderen Medien, mit denen sie eine Verbindung eingehen, und zwar eine Kontaktverbindung, die für ihre Bewegung sorgen, wie etwa Fahrzeuge oder eben menschliche Körper. Ihre Verschränkung mit dem menschlichen Körper und namentlich mit dem Tastsinn in seinen verschiedenen Varianten und Dimensionen ist enger und komplexer denn je. Und gerade darin weisen sie sich als Fernsehen oder eben Post-Television, das heißt das Fernsehen, weiterführende Einrichtungen aus. Denn schon für Marshall McLuhan in den 60ern war das Fernsehbild bereits der Röhrenbild-Ära überhaupt keine im engeren Sinne optische Veranstaltung, anders als ich es hier angesetzt habe, sondern eine taktile, ein Tasten, das den Augensinn lediglich in Anspruch nimmt. Wir tasten Fernsehbilder, sagt McLuhan, mit den Augen ab. Fernsehen ist für McLuhan eine Außenverlagerung des Tastsinns, indem er zugleich den Hüllsinn für alle anderen Sinnesorgane sieht. Alle unsere Sinnesorgane sind Spezialisierungen der Haut. Das Trommelfell, die Netzhaut, die Zunge, der Geruchssinn und so weiter. Selbst der kinästhetische Sinn hängt an der Körperganzheit und an der Zusammenhaltung des Körpers durch die Haut. Noch tiefgreifender als all das aber ist eine andere Transformation des Schildbildes. Von der Makro- und der Mesoebene kommen wir zur Mikroebene. Also in der Mikrodimension, das heißt im Inneren der Bildschirmfläche, über die ich schon gesprochen habe. Wir haben schon gesehen, dass die bisher verbindliche, linear kontinuierliche, ontografische Schreibweise des klassischen Röhrenbilds entfällt. Das Schreiben des Bildes besteht jetzt in einem über die Fläche des Schirms frei verteilte, je individuelle Aktivierung einzelner Zellen. Aus dem Linien- oder Zeilenbild wird dadurch ein frei in der Fläche operierendes Punktebild. Fernsehen wechselt damit von der Verlaufsform zur Ereignisform. Die fließende Reihenfolge wird ersetzt durch ein momentanes, wenngleich von menschlichen Augen wegen der Geschwindigkeit unbemerktes Aufblitzen an beliebigen Stellen der Bildfläche. Der Zusammenhalt der Fläche als Bild entsteht nicht mehr nur im zeitlichen Nacheinander, sondern auch im Nebeneinander. Es können Zellen selbstverständlich gleichzeitig aktiviert werden. Auch noch in einer Aggregation der Diskontinuität in der Fläche. Von allen Metaphern des Schreibens und des Zeichnens, wie ich sie bisher benutzt habe, setzt sich diese Ontografie nunmehr ab. Sie wird mosaikförmig, wobei das Mosaik in der Zeit fungiert und sich unausgesetzt verändert. Oder kaleidoskopisch. Von der Kontinuität des Signalstroms, wie derjenigen des elektrischen Stroms, löst sich das Bild, das beim Röhrenbildschirm mit beiden verbunden war, tendenziell ab. Makroskopisch meldet sich die Welt durch Fernsehen damit weiterhin als Vorgang in der Zeit an, aber nicht mehr als Kontinuum der Linien, der Flächen und der Räume. Sie wird 50 oder 100 Mal in der Sekunde nicht mehr neu geschrieben, sondern instantan je neu zusammengesetzt und als Aggregat neu konstelliert. Sie kann sich in jedem Punkt jederzeit verändern und damit die ganze Konfiguration jederzeit affizieren. So hat schon interessanterweise früh, nämlich 1985, Wilhelm Flusser den Charakter der technischen Bilder überhaupt seit der Fotografie als ein Komputieren, ein Zusammenziehen von Punkten außerhalb der Linearität der Schrift gefasst. Er denkt dabei allerdings an die Körnung der lichtempfindlichen Schichten auf Zelluloidstreifen, was nicht richtig überzeugend ist. Hier allerdings, beim Übergang des Fernsehens, das bei Flusser seltsamerweise keine Rolle spielt, wie bei vielen wichtigen Denkern, die das vernakulare und schäbige und so offensichtlich profitorientierte Fernsehen natürlich keiner Untersuchung für wert befinden, Er denkt stets an den Sprung von der ja immerhin kunstverdächtigen, analogen zur digitalen Fotografie. Also beim Übergang des Fernsehens auf den Flachbildschirm, der ein Übergang von der Linienontografie zur diskontinuierlichen Ontografie auf der Fläche verteilter Punkte ist, ist dieser Gedanke von Flusser vielleicht revitalisierbar. Neben der Neufassung des Fernsehbilds als nicht-lineare Konfiguration von Schaltoperationen brachte der LCD-Bildschirm eine weitere grundlegende Veränderung. Der Lichtfluss, ich hatte es schon angedeutet, der von dem Hintergrundleuchten dieses LEDs herrührt, besteht nämlich ganz ungeschaltet und gänzlich unabhängig von der Schalterkonfiguration der Zellen unablässig fort, solange das Gerät in Betrieb ist. Also der leuchtet immer. Darin setzt sich zunächst das Prinzip fort, das wir gleich zu Beginn des Röhrenfernsehens bereits beobachtet haben. Neben dem elektrischen Strom, mit dem das Gerät stets verbunden ist, und dem elektromagnetischen Wellengeschehen, in das Gerät immer schon eingelassen ist, ist nunmehr das permanent leuchtende Licht als eine Transformation des elektrischen Stroms des hinter beiden Kristallgittern operierenden LEDs eine weitere Konstante, die durch das Gerät hindurchwirkt. Insbesondere aber, aufgemerkt, und zweitens, können die Flüssigkristallzellen den Zustand, den sie einmal eingenommen haben, beibehalten, solange sie nicht umgeschaltet werden. Das heißt, dass ein Bildpunkt nunmehr tatsächlich nicht mehr verlischt und nicht mehr verändert, solange er dazu nicht eigens geschaltet wird. Sie machen Ihren Rechner aus, und zwar wirklich aus, also natürlich nicht ganz aus, Standby, und dann machen Sie ihn wieder an. Selbst wenn Sie ihn ganz vom Netz nehmen, kann er das schaffen, dass er exakt das gleiche Bild, mit dem Sie ihn ausgeschaltet haben, wieder aufruft. Er merkt sich sozusagen diese Schalterstellung. Dazu muss er einfach nichts tun. Die Bildschirmkonfiguration besteht, und das ist ein scharfer und fundamentaler Gegensatz zu allen früheren Bildschirmbildern, fort, wenn nichts geschieht, außer dass das Hintergrundlicht leuchtet. Die Bildzellen müssen nur noch dann angesteuert werden, wenn sie sich verändern sollen. Ansonsten bleiben sie in dem einmal geschalteten Zustand. Dadurch bekommt das Schaltbild nun erstmals etwas Beständiges, auch wenn der Unterschied für das menschliche Auge zunächst nicht ins Gewicht fallen mag. Es wandelt sich von einer Ontografie, die nur im Zuge ihres Schreib- oder Zeichenvorgangs existiert, zu einem Ontogramm, das auch stehen bleiben kann. Es kennt jetzt erstmals Veränderung und Stillstand, Augenblick und Dauer zugleich. Also beim klassischen Röhrenbild konnte es natürlich auch sein, dass das Bild eine ganze Zeit lang keinerlei Veränderung aufweist. Aber das geht nur durch Wiederholung der identischen Signalfolge permanent. Es wird permanent neu geschrieben mit derselben Signalfolge, die dasselbe Bild wieder hervorruft. Also ständige Reproduktion des einmal übertragenen, der einmal übertragenen Datensätze. Aber jetzt ist es ohne dieses ständige Flimmern und diese ständige Neuschreibung möglich. Ohne Wiederholung. Genauer, es oszilliert in seinem Schaltungsein zwischen ontografischen und ontogrammatischen Operationen, denn ein Schalter, der sich nicht verändern kann, ist keiner. Also die Schalter verändern sich nicht, könnten aber. Das Fernsehen arbeitet jetzt mit dem LCD-Bildschirm mit beiden Funktionen. Das Bild, das zuvor ausschließlich Prozess war, ist damit ein eigentümliches Zwischending zwischen einem Zeichen, einem festen Zeichen, wie ein klassisches Bild, und dem Zeichnen geworden. Und seine Operativität besteht im Oszillieren zwischen diesen beiden Zuständen. Es ähnelt vielleicht einer Buch- oder Heftseite, auf der nicht fortlaufend der Text weitergeschrieben wird, sodass die Schrift des Textes erscheint und wieder vergeht, sondern in der einzelne Buchstaben des Textes variiert oder ersetzt werden, sodass ein ständig sich verändernder Text aus dem fortbestehenden Text in seiner Mitte emergiert. Darin erinnert das Schaltbild nun auch auf einer technisch-mikroskopischen Ebene jener Wendung von der unendlich hervorquellenden Mitte ohne Anfang und Ende, die Cantor und Pingree benutzt haben, um die Dramaturgie der Soap-Opera zu beschreiben, als eines großmaßstablichen Dramaturgiemodells des Fernsehens. Als Grenzwert jedoch hat das Bild dabei durchaus die Möglichkeit, die es beim Röhrenbild nicht hatte, nämlich einfach schlicht stehen zu bleiben. Das hat erneut sichtbare, also makroskopische, für uns thematisierbare Folgen für die Epistemologie und Ästhetik des Fernsehens. Etwas kann nun stehen bleiben, und zwar, anders als bei der Bildröhre, flimmerfrei, während sich anderes im selben Bild verändert. Die verblüffende ästhetische Operativität eines Bildes, das zugleich ruhend und bewegt ist, hat bereits noch vor der Durchsetzung des LCD-Bildschirms der belgische Videokünstler David Clerboux erkundet. Er erzeugt etwa ein ruhendes Bild, eine Momentaufnahme, die einen Schulhof zeigt mit herumtobenden Kindern, in dem also alle Bewegung stillgestellt ist. Ja, so eine Momentaufnahme mit Körpern im Sprung. Bis auf das Zittern und Schwanken der Blätter der Bäume im Wind. Die bewegen sich. In gesteigerter Form lässt er in ein und demselben Bild zugleich eine Zeitlupe, eine Figur deckt einen Tisch auf einer Terrasse, später läuft sie auf uns, die Kamera, zu, und einen Zeitraffer. Währenddessen zieht ein ganzer Tag vorbei. Ablaufen. Die Thematisierung oder zumindest Analogisierung des Zugleichs von Dauer und Wandel des Schaltbilds nimmt beim Fernsehen jedoch andere Formen an. Ein Paradebeispiel dafür scheinen mir jüngst die Videografien, Videographs zu sein, über die in Weimar Charlotte Brachtendorf gerade arbeitet und die in der digitalen Mode gegenwärtig eine große Rolle spielen. Modefotografien also, bei denen sich das Kleid bewegt, sei es wie im Wind, sei es durch die Körperbewegung des Models, während die Umgebung, wie beim klassischen Modefoto, ganz ruhig bleibt. Schließlich aber ist der mikroskopische Abstand der Schaltkristalle voneinander in der Fläche viel geringer als die der Pixel des Röhrenbildschirms. Die Dichte der Bildpunkte kann stark vergrößert werden und das Bild wird mindestens in der Tendenz, aber in vielen Fällen auch tatsächlich hochauflösend. Das hat geradezu dramatische Folgen für das Fernsehbild. Wir können dabei zuerst an die klassische Leitdefinition des Fernsehens durch McLuhan denken, der das Fernsehen paradigmatisch als kaltes Medium definiert hatte. Kontraintuitiv, aber so macht er es eben. Also als eines, das so lückenhaft ist, dass es beim Betrachten durch eine ständige neurologische und neuronale Aktivität der Betrachterinnen ergänzt und aufgefüllt werden muss, unterhalb der Bewusstseinsschwelle. Nur durch die neurologische Tätigkeit. Dadurch, so McLuhan, sind Fernsehzuschauerinnen immer aktiviert, auch unterhalb der Selbstwahrnehmungs- oder Bewusstseinsschwelle. Wenn dies beim LCD nun entfällt, dann tritt der Fall der Aufheizung des Mediums nach McLuhan ein. McLuhan interessiert sich in solchen Fällen der Aufheizung oder Abkühlung eines Mediums vor allem für die großmaßstablichen kulturellen Veränderungen. Aber auch die grundlegende Anthropologie des Mediums verändert sich. Die vorausgehende Relationierung zwischen menschlichem Organismus und technischem Bild, die anthropomediale Relation, verschiebt sich. Die Betrachterinnen müssen nun keine Lücken mehr neurologisch auffüllen, da die Zahl der Bildpunkte das Bild für den menschlichen Sehsinn mit seiner Auflösungsfähigkeit tendenziell lückenlos werden lässt, weil die Zahl der Bildpunkte tendenziell größer wird als die der Sehzellen auf der Netzhaut. Was wir jetzt machen müssen, ist nicht permanentes Lückenfüllen, sondern permanentes Auswählen. Selektion tritt an die Stelle des Auffüllens. Diese Veränderung der Fernsehästhetik und des Fernsehdispositivs, die der Flüssigkristallbildschirm induziert, haben dann aber auch epistemologische und eben ontografische Konsequenzen im Bereich richtiger, wahrnehmbarer Entitäten, das heißt der für uns sichtbar werdenden Welt und geradezu der Dramaturgie des Fernsehens. Dies lässt sich am Beispiel der Fernsehnachrichten gut nachzeichnen. Bis in die 90er Jahre waren Fernsehnachrichten durch die Wechselschaltung zwischen drei Räumen gekennzeichnet. Das hat Jane Feuer erforscht. Dieses waren der Innenraum des Studios mit der Live-Moderation, dann eine Vielzahl an Außenräumen, aus denen Berichte eintrafen und schließlich die dazwischengelegten oder hineingerechneten Karten, Infografiken, Schrift- und Namenszüge und Fotografien. Die Innenräume konnten dabei auch binnengegliedert sein, etwa wenn es mehr als eine Sprecherin oder Ankerperson gab. Grafiken und Fotografien konnten als Teil des Bildes im Hintergrund des Innenraums auftauchen. Und Außenräume konnten entweder als Live-Räume hinzugeschaltet werden, jetzt live aus Brüssel, oder nicht. Sie wiesen dann meistens eine Sprecherin auf, die in die Kamera gerichtet vom Ort vor dem Hintergrund eines Originalschauplatz berichtete, während die aufgezeichneten Außenberichte mit Bildern von den Orten des Geschehens meist durch eine Off-Stimme kommentiert, als nachträglich ausgestrahlt bzw. vorher aufgezeichnet, ausgewiesen wurden. Also zum Beispiel Bilder aus einer Flutkatastrophe in Florida, die werden manchmal nicht live eingespielt, sondern es wird Found Footage, eingesandte Handybilder, was weiß ich, genommen und kommentiert. Der Effekt der Anordnung war derjenige einer Koordination von Außenräumen, die auf einen Innenraum, das Studio, bezogen waren, von dem aus sie koordiniert wurden. Das Studio verschaltet das alles. Diese ganze Konstruktion nun wurde zweitens aufprojiziert, diese ganze differenzierte Konstruktion wurde aufprojiziert auf die Beziehung zwischen dem Raum der Zuschauerin, also im klassischen Fall der Wohnung oder dann auch jedem anderen Aufenthaltsort, und dem Studio, das zentral diese ganze Konfiguration zu steuern scheint. Diese Beziehung war durch die Gleichzeitigkeit des Live gekennzeichnet und insbesondere durch die Adressierung, sowohl in der Ansprache als auch im Blick der Ankerperson in die Kamera. Durch das jeweilige Umschalten in einen anderen Raum genau jetzt, in Gegenwart und vor den Augen der Zuschauerin, wurde eine Überlagerung des Zuschauerraums, des Wohnzimmers, mit dem Studioraum erreicht. Also durch diese deiktische Blickbeziehung, Adressierung verbunden. Und sie entfaltete sich in einem linearzeitlichen Nacheinander, das längs durch die Sendung führte. Diese räumliche, und im Übrigen wurde diese Blicksteuerung, das geht jetzt zu weit, die wurde auch weitergegeben, das kennen Sie alles, eine Ankerperson wendet sich dann dahin und sagt, Hans, wie sieht es denn aus bei den Stürmen in Florida? Und dann sehen wir Hans, der auch frontal in die Kamera guckt. So, das ist eine ständige indexikalische Beziehung zwischen diesen Blickregimen gibt, so als würden all diese Räume in kausaler Weise zusammenhängen. Diese räumliche und linearzeitliche Konfiguration hat sich mit der Digitalisierung im Zeitalter des Flachbildschirms nun verändert. Nicht nur, weil die Bildschirme, wie ich schon gesagt habe, pervasiv, also überall auftauchend, mobil, körpernah und umgebungsbildend geworden sind. Vielmehr ist dieses Studio verschwunden. Und mit ihm die Koordination. Wie so oft hat sich das Verschwinden des Studios als zentralem Koordinationsraum über einen längeren Zeitraum auch schon zuvor angekündigt. Noch in der Zeit des Fernsehwürfels. Es ist interessant, das Verbergen, das Auftauchen und das Verschwinden des Studios im Fernsehen zu betrachten. Im frühen Fernsehen war das Studio ein Raum, dessen Grenzen oder Außenseiten niemals zu sehen waren und der sich deshalb als aktiver Produktionsraum nie zur Geltung brachte. In den Nachrichtensendungen war die Suggestion stets, dass die Ankerperson sich in einem geschlossenen und umgrenzten Raum befände, dessen Grenzen aber mit denen des Bildschirmbilds zusammenfielen. Das änderte sich aber mit der Modernisierung des Fernsehens. So wurde im Rahmen der fiktionalen Fernsehserie, es war spektakulär, plötzlich das Studio illusionsbrechend ins Bild gesetzt. Wir könnten auch sagen, der Setaufbau. Wie in der Serie Moonlighting mit dem deutsch bescheuerten Titel Das Model und der Schnüffler mit Bruce Willis in den 80er Jahren. Eine super wunderbare Serie. Also wenn Sie die archivalisch nochmal irgendwo kriegen, kann ich nur empfehlen. Schon weit früher war der Studioaufbau samt der Studiotechnik schon in den 60er Jahren im Zuge der Herausbildung dessen, was wir modernes Fernsehen nennen, im Bild aufgetaucht, in Deutschland etwa spektakulär, in der Live-Sportsendung Das aktuelle Sportstudio des ZDF. Wir können uns heute nicht mehr vorstellen, dass dieser irrsinnige Spießerkram einmal High Avantgarde war. Die Sendung begann mit einer Totale, in der die gesamte Beleuchtungstechnik, die Studioaufbauten und die Kameras samt Kamera und Hilfspersonen zu sehen waren. Dies hielt dann auch gelegentlich in Nachrichtensendungen Einzug. Etwa wurde und wird nach wie vor gezeigt, wie sich zwei Ankerpersonen noch wenige Sekunden vor dem Beginn der Nachrichtensendung oder nach deren Ende miteinander unterhalten, Notizen in ihre Skripte eintragen, die sie im Übrigen überhaupt nicht brauchen, denn sie lesen alles vom Teleprompter ab, oder das Studio verlassen. Nun aber gibt es das Studio, habe ich gesagt, nicht mehr. Das Studio ist gar kein Raum, sondern ein Bild, das erst im Rechner errechnet wird und als Raum erst auf dem Flachbildschirm überhaupt zustande kommt. Es hat sich, genau wie auf seine Weise das Wohnzimmer des klassischen Fernsehens, im Second Screen aufgelöst. Die Möblierung, also zum Beispiel die ausgreifende Theke, an der die Moderatorinnen stehen oder sitzen, existiert gar nicht als dingfester Gegenstand, Auch die Rückwand existiert nur als Fläche aus weiteren Bildern, die zum Beispiel wie die Bildschirme in der Hotelbar eine lange Kette ausbilden und in das Bild hineingerechnet werden und auf denen die Schlüsselsituationen, Symbole oder Akteure der Nachrichtenmeldungen bereits zu sehen sind. Obschon hier ein Studioraum in gewisser Weise natürlich weiterhin simuliert wird, ist die Änderung der weltbildenden Konfiguration augenfällig. Einzelne Bilder, nämlich aus der Hintergrundkette der Bildschirme oder je nach Ästhetik und Stil der jeweiligen Sendung aus anderen Punkten und Flächen innerhalb des Bildes, verlassen ihren Rahmen, treten in den Studioraum ein, dehnen sich weiter aus und sind schließlich mit dem Leitbild des Studios ausdehnungs- und deckungsgleich. Und das Gleiche gilt, wenn Sie zum Beispiel mal Fox News gucken, für die zahllosen Schriftbänder. Unten laufen Börsenkurse, oben laufen noch aktuellere als aktuelle Einblendungen und so weiter. Wir werden damit nicht mehr an einen anderen Raum geschaltet, den wir betrachten, sondern wir werden auf einen anderen Bildschirm, eben den Second Screen, gelenkt. In anderen Fällen laufen sogar im Split-Screen-Verfahren Außenbilder im Bild mit. Und überhaupt hat der Gebrauch des Split-Screen, der Bildteilung des Bildes im Bild in den Nachrichtensendungen seit dem Flüssigkristallbild stark zugenommen. So sind Teile des Bildes immer schon anderswo oder verweisen auf einen anderen Zeitpunkt. Die grundlegend zentrale Perspektive, die das Röhrenbild einnahm, das einen Hintergrund und einen Vordergrund kannte, eine Mitte und einen Rand, wird ersetzt. Die Räume, in die umgeschaltet wird, tauchen nur mehr als Bilder in und aus einem Bild auf und vergehen so auch wieder. Dabei spielt ein weiteres, ich komme langsam auf die Zielgerade, keine Angst. Sie sind wahnsinnig geduldig. Dabei spielt ein weiteres wesentliches Element des hochauflösenden Bildschirms eine wichtige Rolle. Durch die hohe Zahl der Bildzellen wird das Bild, auch das haben wir schon angedeutet, jetzt nämlich als trennscharf wahrgenommen. Das heißt, dass die Konturlinien zwischen den verschiedenen Farbflächen auf dem Bild, die verschiedene Körper repräsentieren, wenn wir es traditionell sehen wollen, nun präzise und scharf werden. Es gibt nicht, wie noch beim Röhrenbild, Interferenzen, Überlagerungs- und Überschneidungseindrücke zwischen ihnen, die sich in Wahrheit nur den Lücken zwischen den Pixeln verdanken. Im Prinzip verschwindet sogar die je optische Unschärfe in der Tiefe des Bildes, weil sie herausgerechnet werden kann. Noch das weit entfernteste Blatt am Baum kann genauso scharf zu sehen sein wie dasjenige im Vordergrund, sodass die Unschärfenperspektive wegfällt bis zur Grenze der Auflösung des Bildes. Das hat nichts mehr mit der Schärfe, sondern nur noch mit der Auflösung zu tun. Alles zusammen führt dies dazu, dass das Bild nicht nur auf einer flachen Oberfläche ohne Gerätekörper erscheint, sondern selbst auch flach und oberflächenhaft wirkt, wo das Röhrenbild eine gewisse eigene Tiefe oder gar Dicke für das menschliche Auge besaß. Alles auf dem Flüssigkristallbild ist einander beigeordnet. Die Vielzahl der Bilder spannt deshalb in ihrem Zusammenspiel keine Räume auf. Sie sind entweder nebeneinander angeordnet oder in einer ganz neuartigen Weise raumbildend als Folien hintereinander gelegt oder gestapelt. Dabei können sie einander ganz oder teilweise verdecken und können aus jeder Position des Stapels oder der Folienfolge heraus auftauchen. Der Bildraum als Ort, an dem eine Vielzahl von Bildern sich befindet, ist damit weder nur streng flächig, noch klassisch und perspektivisch Tiefen ausgedehnt und Tiefen gestaffelt in Vordergrund, Mittelgrund und Hintergrund. Vielmehr verhalten sich die verschiedenen Bildebenen je in sich nahezu völlig flach und zueinander wie aufeinandergelegte oder voreinander liegende Fotografien, wie ein Stapel Papier oder selbstverständlich wie die Fenster auf der Bildschirmoberfläche des Computers. Damit projiziert das Fernsehen des Flachbildschirms, genau wie das LCD des Computers, seinen eigenen Folienaufbau in seine wahrnehmbaren Bilder hinein. Die Schaltoperationen zwischen den Räumen werden so zu Schaltoperationen im Bild und namentlich am Bild selbst, wobei das Bild zugleich die Operationskette und die Operationsbasis eben dieser Schaltung geworden ist. Wieder ein Aspekt des Ontografischen, aber darüber gehe ich jetzt hinweg. Nicht mehr der Abbild- oder Referenzcharakter der Bilder tritt hervor, sondern ihr Operationscharakter als bildinterne Schaltung. Die Bilder, so wendet es Daniela Wenz, werden zu Diagrammen oder genauer zu diagrammatischen Bildern. Von einer Anordnung der Räume in der Zeit verändert sich der Zugriff auf das Geschehen in der Welt hin zu einer Konstellation von Bildschirmen. Und auch das zentrale Studio ist nur mehr ein solcher Bildschirm unter vielen. Unterscheidung von Innen und Außen oder Zentrum und Peripherie, aber auch von eben noch und schon nicht mehr, büßen ihre strukturgebende, orientierende Kraft ein. Im Grunde wird das nachrichtliche Weltgeschehen zu einer großen Simultaneität zusammengezogen, bei der die einzelnen Ereignisse auf einer großen Fläche hier oder da oder andernorts auftauchen oder aufscheinen können und Konfigurationen ausmachen. Jede Teilfläche des Bildes kann in der diskontinuierlich gewordenen Ontographie oder Ontogrammatik zum nächsten Zentrum werden. Und um jedes Bild im Bild herum können die anderen Bilder organisiert werden und es umkreisen. Und auch der Betrachterinnenstandpunkt, von dem aus wir immerhin dies alles noch zu navigieren und zu schalten glauben, wird als und durch eine Anordnung von Bildschirmen definiert, die zumindest im Fall der Bar des Hyatt Chicago zugleich ganz real die Wände des Ortes bilden, an dem wir uns befinden, oder unseren Körper durch die Body-Mounted Displays definieren. Die Second Screens des Bilderhabitats lokalisieren uns ganz gleich, wo wir uns befinden, und konstellieren sich zugleich zu den Ereignissen und Lagen, die sie zeigen. Die Welt ist nicht mehr, wie noch für Günther Anders, für das klassische Fernsehen, Phantom und Matrize. Sie ist nun Folie und Konstellation. Stories only exist in stories, hat Wim Wenders gesagt, beziehungsweise lässt er einen seiner Helden sagen. In diesem Sinne ließe sich auch sagen, pictures only exist in pictures. Und von hier aus müsste man nun, ich komme auf den Anfang zurück, damit merken Sie, dass ich zu Ende komme, von hier aus also müsste man über das eingangs angesprochene Verhältnis der sichtbaren und der unsichtbaren Bilder noch einmal genau nachdenken. An die Stelle der Aufmerksamkeit für die jeweiligen Bildtypen, sichtbar, unsichtbar, relevant, irrelevant, selber, könnte dann ihre Relationalität, also nicht ihre Unterscheidung, sondern ihre Bezogenheit, ihre Operativität, ihre wechselseitige Generativität und Kooperativität treten, ihre Konversion und ihr Umschlag ineinander. Das ist alles, was ich mitgebracht habe. Ich danke Ihnen für Ihre unfassbare Geduld. Vielen Dank.